Kommen wir zum Fiskalpakt. Die Staaten der Europäischen Union haben beschlossen, im Kampf gegen ihre drohende Zahlungsunfähigkeit solider zu wirtschaften. Deswegen haben sie einen Vertrag geschlossen. Diesen Vertrag, den sogenannten Fiskalpakt, haben die EU-Staaten auf ihrem Gipfeltreffen Ende Januar 2012 vereinbart. Damit wollen sie sich gegenseitig zwingen, in Zukunft weniger Schulden zu machen. Die Vertragspartner verpflichten sich, eine sogenannte Schuldenbremse in ihr nationales Recht aufzunehmen. Und wer sich nicht an die Vereinbarungen des Fiskalpakts hält, sich also mehr verschuldet als vereinbart, kriegt Strafzahlungen aufgebrummt. Die Staaten des Fiskalpakts versprechen, die Regelungen ab 2013 per Ratifizierung durch die nationalen Parlamente in Kraft zu setzen. Ebenfalls auf dem Gipfeltreffen wird die Einrichtung des ständigen Krisenfonds der EU gebilligt. Dieser Krisenfonds besteht aus einem Barkapital von 80 Milliarden Euro und einem vorgesehenen Garantieumfang von derzeit 500 Milliarden Euro. Die Mittel soll sich der Krisenfonds durch die Ausgabe von Anleihen am Kapitalmarkt besorgen und das eingesammelte Geld an die am meisten überschuldeten Euro-Staaten zu tragbaren Zinsen vergeben. So sollen die überschuldeten Staaten, die am Kapitalmarkt keinen Kredit mehr haben, wieder in die Lage versetzt werden, sich zu refinanzieren. Neben den geschilderten Sparmaßnahmen haben die EU-Staaten aber auch beschlossen, 82 Milliarden Euro in die Hand zu nehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sie sagen, Sparen alleine reiche nicht. Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit müssen auch aktiv gestärkt werden. All diese Abmachungen hält die deutsche Bundeskanzlerin für eine wirkliche Meisterleistung. Frau Merkel findet, dass die Beschlüsse, insbesondere aber der neue Fiskalpakt, sich bei der Betrachtung der EU von außen ausgesprochen gut ausnehmen. Die Botschaft, auf die es bei diesen Beschlüssen insgesamt ankommt, lautet: Die Finanzmärkte müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Mitgliedstaaten der Union sich die Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen als oberstes Ziel gesetzt haben und dies nun in eine rechtlich bindende Form gegossen haben. Das wird neues Vertrauen schaffen. Ob die Finanzmärkte wirklich müssen, was sie so dringend sollen, ist die Frage. Man braucht da keine prophetischen Gaben. Die Finanzmärkte werden dasselbe tun wie immer. Und das heißt, sie werden die Resultate des Gipfeltreffens daraufhin prüfen, welche Chancen und Risiken sich für ihr Geschäft daraus ergeben.
Na, schauen wir uns einmal näher an. Welche Diagnose stellt der Fiskalpakt und welches Rezept hat er? Dem Fiskalpakt liegt offensichtlich eine recht eindeutige Diagnose zugrunde. Und die besagt, dass die krisenhaften Haushalte der europäischen Nationen an einem Übermaß an Staatsschulden kranken. Kaum in die Welt gesetzt, bestreitet niemand dieses Urteil. Dabei wäre doch zu fragen: Übermaß über was? Was heißt zu viele Schulden? Wie viele wären denn richtig? Eindrucksvolle Zahlen kriegt man genannt, aber was ist der ökonomische Sachverhalt? Und welches politische Urteil der Euro-Staaten ist das? Staatsschulden, entscheidendes Mittel der Refinanzierung der Staaten, sind Kapital. Vor allem das Finanzkapital kauft sie, weil es damit sein Vermögen vermehren will. Und bisher waren Euro-Staatsschulden ein gutes Geschäft. Damit liegt offenbar in der heutigen Staatsschuldenkrise etwas im Argen. Es gibt nach der herrschenden Diagnose inzwischen so viele Staatsschulden, dass Kapitalanleger deshalb nicht mehr so recht darauf vertrauen, dass sie ihr Vermögen auch vermehren, wenn sie Staatsschuldenpapiere kaufen. Fakt ist, dass die Kapitalanleger sich nicht mehr so sicher sind, ob sie das Geld, das sie den Staaten in dieser Form leihen, plus Zinsen auch wieder zurückbekommen. Oder anders gesagt, sie sind sich nicht sicher, dass ihr in Staatsschulden der Euroländer angelegtes Vermögen auch als Geldkapital funktioniert. So kommt es zur Absage von den maßgeblichen Marktinstanzen, den Finanzmärkten nämlich, europäische Staatsanleihen wie bisher zu kaufen. Die Staaten müssen seit geraumer Zeit zur Kenntnis nehmen, dass ihre finanzkapitalistische Kundschaft immer häufiger den Erwerb ihrer Staatspapiere verweigert. Oder diese Kundschaft verlangt für das höhere Risiko, das sie beim Kauf von Staatsschuldenpapieren eingeht, höhere Zinsen, gewissermaßen als Risikoprämie. Die Zahlung von höheren Zinsen können sich aber die überschuldeten Staaten nicht leisten. Das läuft auf dasselbe hinaus. Die Papiere sind kaum an den Mann, sprich an den Finanzkapitalisten zu bringen. Damit droht die versammelte Finanzmacht der weltweiten privaten Kapitalmärkte als entscheidende Quelle für die Finanzierung der europäischen Staatshaushalte zu entfallen. Das ist für die Staaten ein existenzielles Problem, denn Staaten refinanzieren sich bekanntlich in der Weise, dass sie Zins und Rückzahlung ihrer Schulden vor allem durch die Aufnahme neuer Schulden leisten. Also, sie begleichen ihre alten Schulden mit neuen Schulden. Und da sieht es dann entsprechend düster aus, wenn es ihnen schwerfällt, neue Schulden zu machen. Und das wiederum gefährdet das gesamte Finanzkapital selbst. Denn für das Finanzkapital spielen Staatsanleihen als Vermögensbestandteile eine entscheidende Rolle. Wenn die Refinanzierung der Staatsanleihen nicht mehr funktioniert, dann schwindet auch der Wert der Papiere dahin, die die Finanzkapitalisten in ihren Depots haben. Und damit schwindet eine wesentliche Komponente ihrer Finanzmacht. Und diese Finanzmacht wiederum benötigen die Staaten für ihre Finanzierung.
Auf diese Lage bezieht sich der Fiskalpakt mit seinen Vorschriften über die künftige strikte Austerität der Vertragsparteien. Austerität, das heißt Sparsamkeit, und verordnet wird eine begrenzte Neuverschuldung im Staatshaushalt. Die EU-Staaten räumen mit dem Fiskalpakt ihre Überschuldung ein, und das bedeutet, ihre Zins- und Rückzahlungsversprechen repräsentieren eingestandenermaßen keine zukünftigen wachsenden Staatseinnahmen mehr, sondern nur noch unproduktiv aufgezehrten Reichtum. Was heißt das überhaupt, dass die Zins- und Rückzahlungsversprechen keine zukünftig wachsenden Staatseinnahmen repräsentieren? Worauf vertraut der Anleger, wenn er sich Staatsanleihen kauft, also dem Staat sein Geld gibt, das er ja um Zinsen und vielleicht einen Kursgewinn vermehrt, wieder zurückhaben will? Natürlich vertraut er darauf, dass der Staat das auch leisten kann, was er mit seinen Schuldpapieren verspricht. Der Staat muss also künftig Geld einnehmen, damit er den Schuldendienst leisten kann. Und die eine wichtige Quelle des Staatseinkommens sind die Steuern, die er von seinen Bürgern einkassiert. Je mehr Wachstum seine Gesellschaft produziert, desto mehr Steuern fließen ihm zu. Und die künftigen Steuereinnahmen sind der Ausweis, der Beleg für seine Gläubiger, dass der Staat seine Schulden bedienen kann. Und als dieser Beleg funktionieren die Staatseinnahmen, auch wenn der Staat seinen Schuldendienst gar nicht daraus bezahlt, sondern aus neuen Schulden. Letztendlich ist also das Kapitalwachstum, das an seinem Standort stattfindet, der Ausweis für die Verschuldungsfähigkeit des Staates. Und es ist diese Verschuldungsfähigkeit, die die kapitalistischen Staaten dazu befähigt, ihre Haushalte mit sämtlichen ambitionierten Ausgaben zu finanzieren. Wenn aber ein Staat diesen Ausweis seiner Kreditfähigkeit gar nicht mehr erbringen kann, dann repräsentieren die identischen staatlichen Schuldenpapiere, die vorher für Wachstum standen, nicht mehr Wachstum, sondern nur Ausgaben, die dem Wachstum nicht dienen. Und damit schwindet das Vertrauen der finanzkapitalistischen Anleger in die Verschuldungsfähigkeit des Staates. Ein Staat muss also den Ausweis erbringen, dass seine Schulden Wachstum und damit zukünftige Staatseinnahmen versprechen. Bei diesem Ausweis reicht es nicht, ob überhaupt ein Wachstum in dem jeweiligen Staatsgebiet stattfindet. Das für den Ausweis der Verschuldungsfähigkeit erforderliche Wachstum hat sein Maß darin, ob und wie das Finanzkapital dem jeweiligen Staat die Bedienung der bisher aufgehäuften und der neu vom Staat beantragten Schulden zutraut. Es bezieht die sogenannten wirtschaftlichen Fundamentaldaten auf das erreichte Schuldenniveau und die Masse der in den neuen Anleihen dieses Staates enthaltenen Forderungen. So ist es kein Zufall, dass das Finanzkapital bei seiner Einschätzung der Verschuldungsfähigkeit der Euro-Staaten zuerst bei dem in der Euro-Konkurrenz hoffnungslos unterlegenen Griechenland den Daumen gesenkt hat.
Inzwischen ist folgender Stand an Überschuldung der Euro-Staaten erreicht. Was die Staaten in den Krisenjahren alles an Anleihen in die Welt gesetzt haben, das rechtfertigt die staatliche Refinanzierung nicht mehr. Das heißt, was für die Staaten bisher so schön geklappt hat, man verschuldet sich gegen Zinsen bei den Finanzkapitalisten und die benutzen diese Schulden als Geldkapital und vermehren damit ihr Vermögen, das geht jetzt nicht mehr so einfach. Staatsschulden funktionieren nicht mehr wie bisher als Geldkapital und dann sind sie deswegen auch nichts mehr wert. Genau dieses Eingeständnis wollen die Sparpolitiker mit ihrem Pakt andererseits aber überhaupt nicht abgeliefert haben. Im Gegenteil. Die geschilderte politökonomische Sachlage erklären sie zu einem sehr relativen Missverhältnis. Eigentlich sei die Überschuldung nur ein ungesundes Übermaß an staatlichem Kredit. Kein Politiker gibt das damit unterstellte gesunde Maß an. Mit ihrem zu viel meinen sie eine zu groß geratene Summe an Schulden und sind bei der Behebung angelangt. Der staatliche Kredit darf nicht mehr zu groß sein. Man könne das Missverhältnis heilen, indem man das Übermaß an Haushaltsschulden reduziert, Stichwort Schuldenbremse. Tatsächlich sind ihre Schulden zu viel, aber gemessen woran? Das sollte jetzt etwas klarer geworden sein, weil sie gemessen an den in ihren Schuldenpapieren aufgelaufenen Forderungen des Finanzkapitals nicht genügend kapitalistisches Wachstum generiert haben. Deshalb sind sie tatsächlich und definitiv unproduktiv. Mit den Staatsschulden wurden nämlich in der Krise und zwecks ihrer Bewältigung Verluste finanziert. Insbesondere wurden sie zur Rettung für das in die Krise geratene Kreditgewerbe ausgegeben, das von den Staaten bis auf Weiteres mit Staatsschulden gerettet wurde. Das mag das Finanzkapital vorerst gerettet haben, aber kapitalistisches Wachstum wurde damit nicht finanziert. Weil die Schulden unproduktiv sind, gibt es jetzt für die Politiker zu viele von ihnen. Nach der Logik ihres Fiskalpakts wird dieses Verhältnis allerdings genau umgekehrt dargestellt. Es seien die Schulden der Staaten nur deswegen unproduktiv, nämlich als Geldkapital fürs Finanzgewerbe nicht mehr akzeptabel, weil sie zu viel seien. Und die Schulden seien auch nur insoweit zu viel, wie ihre Summe im Endeffekt zu groß geraten sei. Deswegen beschließen die Vertragspartner, dass durch Verringerung der Kreditaufnahme und tendenziell irgendwann auch der Gesamtschuldenlast die Tauglichkeit ihrer Anleihen als Geldkapital gesichert bzw. wiederhergestellt wird.
Berechnet ist dieser Beschluss auf die Finanzmärkte. Diesen Finanzmärkten mutet der Fiskalpakt folgende kühne Spekulation zu. Weil sich die EU-Staaten auf Austerität, also rigides Sparen, festlegen, deswegen sollen die Spekulanten wieder vertrauensvoll europäische Staatsanleihen kaufen, bei deren aktueller Vermehrung beherzt zugreifen. Das Finanzkapital soll also die Absicht des Fiskalpaktes so würdigen, als ob tatsächlich die Schuldenlast der Staaten schon heute auf das sogenannte gesunde Maß zurückgeführt sei. Diese Gleichsetzung von Absicht und ihrem Resultat ist gerade auch deshalb erfordert, weil erst einmal die aktuelle Krise überstanden sein muss, bevor in Zukunft die staatliche Kreditaufnahme gehörig reduziert werden kann. Und für die aktuelle Krisenbewältigung sind beträchtliche Beträge nötig, die die Euro-Staaten sich leihen müssen. Schließlich ist da unabsehbar viel Geld nötig, um alle Euro-Partner mit dem von ihnen selbst zu finanzierenden Stabilisierungsmechanismus ESM gegen Angriffe auf ihre Kreditwürdigkeit zu schützen. Auch dafür die Bankenwelt gegen weitere eventuelle Schieflagen abzusichern. Mit solchen Schieflagen ist ja jederzeit zu rechnen, da Entwertungen ihrer Vermögenstitel weiterhin drohen, nicht zuletzt wegen ihrer eigenen Absage an europäische Staatsanleihen, von denen sie andererseits viele besitzen. Da auch nur graduelle Entwertungen ihrer Vermögenstitel für Banken zur Existenzfrage geraten können, müssen dann zur Bankenabsicherung wieder mehr Staatsschulden gemacht werden. Wir fassen zusammen. Angesichts der Staatsschuldenkrise wollen die EU-Staaten das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewinnen. Dafür wollen sie in Zukunft ihre Staatsschulden verringern. Angesichts der Krise machen die Staaten andererseits erst einmal mehr Schulden, um die Staaten vor den Finanzmärkten und die Finanzmärkte vor sich selbst zu schützen. Mit mehr neuen Schulden soll die Entwertung der aufgelaufenen alten Schulden ungeschehen gemacht werden. Die Unproduktivität ihrer Schulden gestehen die EU-Staaten mit ihrem Fiskalpakt also ein. Das spornt sie dazu an, das gerade Gegenteil dieser Unproduktivität zu behaupten, mit ihrem Angebot an die Finanzmärkte weiterhin vermehrt ihre Staatsanleihen zu kaufen.
Mit diesen glänzenden Aussichten drängen die Gipfelveranstalter unter Führung Deutschlands die Finanzinvestoren der ganzen Welt zu einer neuen Runde der Spekulation. So bietet sich Euroland mit und wegen seiner neuen Entschlossenheit zum Sparen als unwiderstehliche Investitionsgelegenheit dar. Wer einwenden wollte, die Sparbeschlüsse des Gipfels würden hier und heute doch gar nicht zum Guten wenden, vielleicht sogar im Gegenteil, Stichwort kaputt sparen, der hat aus Sicht von Frau Merkel das Wichtigste am Fiskalpakt verpasst. Der Pakt soll eben wegen weniger Schulden in der Zukunft seine heilsame Wirkung schon heute entfalten. Der Pakt soll schon in der Gegenwart ein solides Versprechen für alle alten und zukünftigen Schulden bieten und so aus notleidenden Forderungen wieder erfolgreiches Geldkapital machen. Daneben produziert die EZB alle zum Erhalt von Banken und europäischen Staaten nötigen Geldmengen. Sie versorgt im Zweimonatstakt die Banken mit 500 Millionen frischen Geldes zu Minimalzinsen und gegen immer windigere Sicherheiten, um deren Liquidität zu erhalten. Sie kauft auf dem Zweitmarkt entwertete Staatsanleihen auf und zusammen mit den nationalen Zentralbanken Hält sie den innereuropäischen Zahlungsverkehr im Import- und Exportgeschäft aufrecht, anstelle der dazu nicht mehr fähigen Banken? Das alles gehört zur real existierenden europäischen Schuldenwirtschaft in der Krise. Das soll aber nichts von der programmatischen Entschlossenheit der politischen Führungsmächte zu Sparsamkeit und Konsolidierung bei der Haushaltsfinanzierung zurücknehmen. Vielmehr legen die Führungsmächte der EU großen Wert auf den Unterschied zur Krisenpolitik der USA. Sie verweigern sich allen Anträgen, bei der EZB nach dem Vorbild der amerikanischen Fed unmittelbar die Geldschleusen zu öffnen und durch unbegrenzte direkte Finanzierung der Staatshaushalte den Eklat allseitiger Zahlungsunfähigkeit zu verhindern. Dort, wo sie praktisch aber genau das tun, dementieren die europäischen Staaten die Identität mit der US-Politik. Sie bestehen darauf, bei ihnen darf der Ankauf von Anleihen durch die Zentralbank direkt beim Finanzminister nicht sein. Und für die Massen neuen Geldes, das für die Banken in die Welt gesetzt wird, damit die flüssig sind, werden immer noch Zinsen und Sicherheiten verlangt, also ganz geschäftsmäßig. Geradezu demonstrativ weigert sich Europa, den Übergang zum rein politischen Kredit zu machen. Und die staatlichen Herren über den Euro halten das Verhältnis der wechselseitigen Beglaubigung privaten Kredits durch die Zentralbank einerseits und staatlicher Schulden und des Geldes, in dem sie aufgeschrieben sind, durch das Bankensystem andererseits, auch dann noch formell aufrecht, wenn dem Verfahren sachlich schon die Grundlage entzogen ist.
So kämpfen die Euro-Staaten um die Glaubwürdigkeit ihrer Politik zur Restaurierung des europäischen Kredits. Gerade während und weil sie ihn weiterhin ausweiten, legen sie Wert darauf, diese Praxis als praktisch mehr oder weniger abgeschlossenes Durchgangsstadium hin zu einer neuen Stabilitätskultur zu deuten. Deswegen statten sie ihren Fiskalpakt mit vertraglicher Verbindlichkeit aus und wollen ihn zum Rechtsbestand jedes Eurolandes mit Verfassungsrang machen. Deswegen erfinden sie Sanktionsmöglichkeiten gegen Vertragsverletzungen und streiten darüber, ob im Fall Griechenland eine teilweise Stornierung der Haushaltssouveränität durch ein Sperrkonto für den Schuldendienst ausreicht. Sie streiten darüber, ob das Durchgriffsrecht der gläubigen Nationen doch gleich einen Sparkommissar braucht, der dem griechischen Chaos wieder Vertrauenswürdigkeit verschafft, oder ob man im Fall Griechenland doch eine geordnete Insolvenz organisieren sollte. Der Welt verkünden die Europartner zur Bekräftigung ihrer Glaubwürdigkeit, dass die Nachhaltigkeit der europäischen Schuldenwirtschaft beschlossene Sache und der Fiskalpakt ein wichtiges Signal an die Märkte sei. Und die deutsche Kanzlerin macht sich unmittelbar nach dem Gipfel auf den Weg nach China. Bei den Chinesen will sie nämlich dafür werben, dass es sich lohnt, wenn die maßgebliche Beiträge zur Ausstattung des Rettungsschirms leisten. Der Chinese hat zwar nichts zu verschenken, sagt die SZ, ist aber höflich und ansonsten asiatisch undurchdringlich. Immerhin sagt er erstmals eine Beteiligung am Europäischen Rettungsfonds zu, ohne sich über Art und Umfang der Investitionen auszulassen. Und der IWF rechnet dem Chinesen schon einmal vor, dass bei einer Investition von 55 Milliarden Euro das derzeit ein wenig schrumpfende chinesische Wachstum um einen Punkt weniger schrumpfen würde. Das wiederum veranlasst Schweizer Journalisten zur Überlegung, ob sich die Chinesen die Pleite der EU als größtem Importeur chinesischer Waren überhaupt leisten könnten. Der Fiskalpakt, also vorgeschriebenes Sparen in der Zukunft zur Rechtfertigung und zum Anpreisen von vermehrten Schulden heute, bedarf einer Ergänzung. Wachstum. Darin waren und sind sich die Euro-Staatenführer einig. Dazu mehr demnächst in dieser Sendung, ebenso zum deutschen Rezept für die unterlegenen Euro-Staaten, das sich in dem Wort Konkurrenzfähigkeit zusammenfasst. Dann werden wir auch behandeln, woran wirklich ab sofort nachhaltig, gründlich und dauerhaft gespart wird. An den gewöhnlichen Leuten, die für den Erfolg ihrer Nationen gerade stehen müssen und in jeder Lebensregung darauf verpflichtet werden.